Hallo, ich bin Heidrun Lieb, schön, dass du dabei bist. Heute geht es bei uns bei Alpha und Omega um den Ausstieg aus der Prostitution. Darüber spreche ich mit Anna Schreiber, die aufgrund von Geldsorgen als junge Mutter 2 Jahre lang ihren Körper an Männer verkauft hat. Heute arbeitet sie als Psychotherapeutin und setzt sich öffentlich gegen Prostitution ein. Ich spreche ebenfalls mit Astrid Fehrenbach, die als Leiterin der Frauenberatungsstelle Amalie in Mannheim die Nöte der Prostituierten genau kennt. Herzlich willkommen. Frau Schreiber, Sie haben im Alter von 22 bis 24 als Prostituierte gearbeitet. Ihre Tochter, Ihr Kind war damals 4 bis 6 Jahre alt. Was hat bei Ihnen dazu geführt, dass Sie damals in die Prostitution gegangen sind?
Also zunächst mal die Geldnot. Ich war sehr jung, ich hatte kein Geld. Ich hatte vorher alles andere probiert, um Geld zu verdienen für mein Kind und mich. Und ich hatte eine Vorgeschichte. Das war mir damals nicht klar, das habe ich erst viel, viel später verstanden. Und das ist auch das, was ich bei den Frauen, die ich begleite in meiner Praxis seit Jahrzehnten, erlebe, dass da immer eine Vorgeschichte ist. Und die Vorgeschichte ist häufig den Frauen nicht bewusst, aber die gibt es immer. Und es gibt auch Folgen dann danach. Und diese Vorgeschichte, die kann schon, das kann sexualisierte Gewalt sein oder Missbrauch in der Kindheit. Das kann auch, das können Bindungsstörungen sein, emotionale Vernachlässigung, irgendwas.
Was müssen Frauen, die sich prostituieren, tagtäglich aushalten?
Sie müssen Gewalt aushalten. Und aus meiner Erfahrung ist jeder Prostitutionsakt, jeder Vorgang, ob da jetzt eine tätliche Gewalt vorliegt oder nicht, ein Gewaltakt. Das muss erkannt werden. Und eine Frau, die das tut, die muss dissoziieren. Also das bedeutet, die Psyche narkotisiert sich selber, dass sie nicht mehr spürt.
Und was bedeutet das konkret?
Dass sie das, was geschieht, nicht mehr richtig spürt. Das ist wie so eine Selbstnarkose, die einsetzt, damit das, was geschieht, möglich ist. Weil es ein fremder Mensch, den man nicht kennt, das ist alles viel zu schnell, da ist keine Erregung, das ist viel zu dicht, das ist Körperintimität. Und diese Dissoziation führt dazu, dass die Frauen dann denken, nach einer Zeit, das macht mir nichts mehr aus. Aber im Grunde sind die selbst betäubt. Also der Fachbegriff heißt Dissoziation.
Wie ist es denn möglich, sich selbst zu betäuben?
Das macht die Psyche alleine. Das ist ein Vorgang, der bei allen Traumakontexten bekannt ist. Also das ist auch bei Unterfolter, Soldatinnen und Soldaten im Kriegseinsatz, bei häuslicher Gewalt, bei Unfällen geschieht das. Und bekannt ist es im Grunde bei Kriegseinsätzen bei den Soldaten. Und da ist auch das Ähnliche. Das fühlt sich so an, als gewöhnt man sich dran und spürt dann immer weniger.
War das auch sozusagen das, was Ihre Psyche damals gemacht hat, wie Sie das durchgehalten haben?
Genau, das hat sich so angefühlt wie so ein Nebel, wie so ein unwirklicher Nebel, in dem alles stattfand. Und da gab es dann mich und da gab es dann diese Frau, die die Prostitution tat. Und wir gehörten zusammen, aber es war alles nebelhaft.
Sie haben es gerade schon gesagt, Sie arbeiten seit vielen Jahren als Psychotherapeutin und Sie haben Ihre Geschichte durch Ihr Buch Körper sucht Seele öffentlich gemacht. Warum haben Sie sich zu diesem Schritt entschieden?
Mir hat damals ein Therapeut erklärt, dass es wichtig ist, dass ich die Dinge inwendig erklären kann. Also ich kann erklären, wie es sich anfühlt und ich kann die auch traumatherapeutisch von außen erklären und ich kann die Dynamik erklären und dass das wichtig ist, um das verständlich zu machen. Früher dachte ich, das ist nur meine Geschichte und das ist es natürlich auch, aber meine Geschichte in der Dynamik, in diesen intrapsychischen Prozessen ist nicht nur meine Geschichte. Die wiederholt sich bei jeder Frau, die Prostitutionserfahrung hat machen müssen.
Dass sie sozusagen dann, aus 2 Perspektiven
genau,
das berichten kann.
Und kann das erklären. Also ich hätte damals die Worte nicht gehabt. Ich hätte das früher auch nicht erklären können, wenn man mich gefragt hätte. Und ich habe erlebt, dass selbst Therapeutinnen das von außen nicht ganz, also es fehlt der Schlüssel zum Verständnis, wie es sich anfühlt. Und dann bin ich diesen Schritt gegangen.
Weil Sie selbst erlebt haben und dann nochmal die Expertenperspektive sozusagen als Psychotherapeutin.
Ja, und weil ich auch will, dass es aufhört. Also, dass ich das raus geschafft habe, das ist für mich nach wie vor ein Gnadengeschehen. Und ich möchte, dass die Gewalt erkannt wird, damit die irgendwann mal aufhören kann. Und dazu möchte ich beitragen.
Frau Fehrenbach, Sie leiten seit 2,5 Jahren die Frauenberatungsstelle Amalie in Mannheim. Wie erleben Sie denn die Situation der Prostituierten heute?
Ja, also ich erlebe die als sehr prekär. Wir haben Zugang zu vielen Frauen, die in sehr elenden Lebenssituationen sind. Die ganz, ganz viele sind Migrantinnen, viele aus Osteuropa. Viele leben in ihren sogenannten Arbeitszimmern, haben gar keinen eigenen Wohnraum, keinen sicheren Rückzugsraum und haben sehr, sehr viele Probleme. Und wir bieten in Amalie eine Anlaufstelle, einen Schutzraum für die Frauen und versuchen einfach zu sagen, wenn du Hilfe brauchst, sind wir da.
Mhm. Mit welchen Sorgen und Nöten kommen denn die Frauen zu Ihnen?
Ja, die Frauen haben ganz viele gesundheitliche Probleme. Sie müssen einfach sehen, dass fast niemand in der Prostitution eine Krankenversicherung hat. Die Prostituierten sind selbstständig, müssen sich selbst versichern. Das ist viel Geld. Das Geld bringen sie nicht auf. Sie haben aber ganz viele, Frau Schreiber hat es ja schon angesprochen, Folgen aus der Prostitution zu erleiden, körperlicher Art, aber natürlich auch die Psyche ist sehr verletzt. Ja. Frauen haben viele Depressionen, sind in verzweifelten Lebenssituationen und sie verdrängen das. Sie müssen Geld verdienen. Manche haben in ihren Herkunftsländern auch Kinder, die sie versorgen oder Familie. Ja, und also wir sehen einfach sehr viele, sehr schwierige Lebenssituationen.
Mhm. Arbeiten die Frauen Ihrer Beobachtung nach unter Zwang?
Das ist immer so eine Frage. Also wenn man die Frauen fragt, sagen sie, ich habe mich dafür entschieden. Ja, aber wenn wir die Frauen länger kennen und sie haben Vertrauen zu uns gefasst, dann erzählen sie uns auch, wie es passiert ist. Ja, viele haben Versprechungen bekommen, du kannst mit mir nach Deutschland kommen, wir bauen uns hier ein Leben auf, du kriegst hier einen guten Job, du kannst in einem Restaurant arbeiten oder in einem Hotel. Viele wussten nicht, dass sie in die Prostitution geschickt werden. Und finden sich dort wieder, haben dann plötzlich schon Schulden aufgebaut, allein schon durch die Anreise nach Deutschland. Das müssen sie abarbeiten. Also sie verstricken sich in sehr, sehr viele Abhängigkeiten, also auch reale Abhängigkeiten, aber natürlich auch psychische Abhängigkeiten, weil sie glauben, ihr Zuhälter ist ihr Partner. Also sie geraten in Teufelskreise, will ich mal sagen. Und es ist sehr schwer, daraus auszusteigen.
Mhm. Sind die Frauen in der Prostitution Gewalt ausgesetzt? Wie erleben Sie das von außen?
Ja, die Frauen sind auf jeden Fall Gewalt ausgesetzt. Wir haben ja bei Amalie eine medizinische Sprechstunde, also eine gynäkologische Sprechstunde, die ehrenamtliche Ärztinnen und Ärzte bei uns in den Beratungsräumen anbieten. Und wir sehen sehr viele gewaltbetroffene Frauen. Fast niemand macht eine Anzeige. Die Angst ist viel zu groß. Und ja, also das sehen wir auf jeden Fall. Und wir fordern natürlich, oder unser Wunsch ist natürlich, dass Frauen selbstbestimmt ohne Gewalt leben können. Mhm. Das ist ganz wichtig.
Ja. Haben Sie auch körperliche Gewalt erlebt in dieser Zeit?
Ja, klar. Mhm. Klar. Und das ist ja nicht wie in einem Softporno. Das stellen sich Menschen, die da keinen Kontakt haben, irgendwie so freundlich und nett vor. Das sind martialische Dinge, die da geschehen, die zum Teil die betroffenen Männer auch gar nicht vorhaben. Und das ist auch meine Erfahrung, wie du gesagt hast, die Frauen, das erlebe ich auch in der Praxis, die machen keine Anzeige danach, weil durch diesen Geldtausch fühlt es sich an wie ein Geschäft und als wenn das mit im Preis drin wäre. Und dann haben sie keine Zeugen. Also das ist gang und gäbe.
Mhm. Haben Sie sich da irgendwie auch ein Stück hilflos gefühlt in der Zeit?
Auf jeden Fall. Aber das Schlimme ist, dass in dieser Zeit sich das typischerweise so gefühllos anfühlt. Und diese Gefühllosigkeit, die vertieft sich durch die Tätigkeit und die Zeit. Und das führt dazu, dass eine Frau dann nach so und so langer Zeit sagen kann, das macht mir gar nichts aus. Und die lügt in dem Moment nicht, das ist ihr nicht klar. Und das ist das Problem, also einmal muss die Frau rauskommen, das ist schon schwierig. Dann muss sie irgendwie an Geld kommen, an Arbeit, an Wohnung, gesundes Essen, dass man nachts schläft und nicht am Tag und so weiter. Aber dann lässt auch, wenn es gut geht, die Dissoziation, also dieses Gefühllose langsam nach. dann kommt das Gefühl, dann kommt das Fühlen wieder. Mhm. Und dann kommt es nachgeschwappt von früher. Und dann sitzen die Frauen da mit Schrecken, mit Panikstörungen, mit allen Symptomen der posttraumatischen komplexen Belastungsstörung und wissen nicht, woher kommt das. Ist ja schon so lange her. Sie trauen sich nicht, irgendwo hinzugehen, verstehen es selber nicht, weil sie vielleicht dachten, ich habe es ja freiwillig gemacht.
Haben Sie das auch so erlebt?
Das habe ich auch so erlebt. Und ich hab 10 Jahre nach meinem Ausstieg mit überhaupt keinem Menschen darüber gesprochen, über die Zeit. Und ich dachte selber in dieser Zeit damals, das ist Vergangenheit, spielt keine Rolle mehr. Ich habe auch in der Therapie darüber nicht gesprochen, weil ich dachte, es spielt keine Rolle und ich habe mich geschämt. Und das erlebe ich in der Praxis auch bei mir. Die Frauen schämen sich und es ist unglaublich schwierig, das zu äußern, weil für eine Frau mit Prostitutionserfahrung ist ja die Ärztin, Therapeutin, Ausstiegsbegleiterin aus der anderen Welt. Die meinen ja, die würden sowas nie tun. Also das ist eine wahnsinnige Hürde, sich da anzuvertrauen. Und dann hat es 10 Jahre gedauert, da habe ich in der Therapie drüber sprechen können, 10 Jahre. Mhm. Und das zu unseren Therapiezeiten. Und dann erst konnte ich da, wo es hingehört auch, und wo ich gerne wollte, das auch im Kontext darüber sprechen. Mhm. Es hat super lange gedauert. Mhm. Und die meisten Frauen, die ich begleite, da erlebe ich, wenn sie einen Ausstieg schaffen, dann schaffen die, wenn sie Glück haben, eine normale Struktur. Und dann ist viel, viel erreicht.
Sie sind ja nach 2 Jahren ausgestiegen. Wie schwer war denn für Sie persönlich der Ausstieg?
Also, mich hat die Liebe gerettet. Das war ein Glücksgeschehen. Ich habe es auch in meinem Buch beschrieben. Das war so ein Moment, es war ein ganz schrecklicher Moment. Und plötzlich hatte ich wie so ein Geistesblitz, was wäre denn, wenn meine Tochter das, was ich jetzt gerade hier tue, erleben müsste? Und das war wirklich wenn der Himmel sich öffnet und ich sofort verstehe, es ist komplett falsch. Ich muss damit aufhören, egal was passiert.
Mir ist gerade vorhin noch was eingefallen. Ich erinnere mich gerade an ein Beratungsgespräch mit einer Frau, die war so Anfang 40 und sie kam und hat gesagt, ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, auch nicht in meiner Therapie, aber ich bin mit 14 Jahren in die Prostitution gekommen, Drogenabhängigkeit und ich habe 10 Jahre gebraucht, um rauszukommen. Und sie hat irgendwie von uns erfahren, von unserer Beratungsstelle und hat einen Termin gemacht von sich aus. Und das finde ich wirklich großartig. Aber sie hat das genau so beschrieben. Mhm. Sie konnte mit ihr geht es schlecht. Sie braucht eine Psychotherapie, also seit langen Jahren. Aber über dieses Thema konnte sie noch nicht sprechen.
Mhm. Ja. Sie erreichen mit ihrer Beratungsstelle in Mannheim ja ungefähr 400 bis 500 Frauen pro Jahr. Wie viele davon schaffen denn jährlich den Ausstieg?
Das ist immer ganz schwer zu sagen. Also ich sag mal, wir erreichen auf ganz verschiedenen Ebenen Frauen. Also wir machen aufsuchende Arbeit. Da erreichen wir ungefähr so zwischen 400 und 500 Frauen. Wir haben offene Angebote, wie diese schon erwähnte gynäkologische Sprechstunde, etwa alle 14 Tage. Da sind 99 Frauen jetzt letztes Jahr bei uns gewesen. Im Frauencafé sind es auch noch mal Frauen, das machen wir auch 14-tägig. Aber Beratungsgespräche und Frauen, die wir im Prozess begleiten, haben wir immer so zwischen, ich sag mal, 60 und 80. Wir hatten letztes
die
Jahr.
Aussteigen wollen.
Das sind Frauen, die bei uns in einem Beratungsprozess sind. Ich glaube, die Entscheidung auszusteigen, die braucht einfach einen Vorlauf. Das geht nicht von heute auf morgen. Sie müssen so viele Probleme erstmal bearbeiten. Wir haben ja keine Ausstiegsprogramme in Deutschland. Ja? Das ist ja bei uns leider Gottes überhaupt nicht gegeben. Das heißt, jede Frau ist im Prinzip, wenn sie diese Entscheidung trifft, ich will das nicht mehr machen, auf sich gestellt und selbst mit unserer professionellen Hilfe ist ein Ausstieg zu schaffen sehr schwer. Die psychologischen Gründe haben wir schon gehört, die ganze psychosoziale Situation. Die Frauen sind traumatisiert, aber die sind auch in Abhängigkeitsverhältnissen, die sind in Gewalt zum Teil gefangen. Aber die haben auch nicht die existenziellen Grundlagen. Ne? Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, die Frauen haben keine sichere Wohnmöglichkeit. Die leben teilweise überwiegend in ihren sogenannten Arbeitszimmer im Bordell. Da sind die quasi Tag und Nacht verfügbar. Die können sich keine Wohnung leisten auf dem freien Wohnungsmarkt. Sie müssen überall Verdienstbescheinigungen vorlegen. Das kann jemand nicht, der ihr Geld verdient in der Prostitution. Das heißt, sie kommen vielleicht im Milieu unter, mieten vielleicht vom Betreiber was an. All diese Wohnverhältnisse bezeichnen wir als prekär. Ja, die sind unsicher. Und die Frau braucht erstmal eine Ausgangsbasis. Gell? Das heißt, wir müssen jetzt gucken. Wir haben sehr mit vielen Migrantinnen zu tun. Bei denen ist auch der Aufenthaltsstatus dann ungewiss, ja, wenn die sich irgendwo melden. Also es gibt einfach sehr viele bürokratische Hindernisse. Und Sie haben nach der Anzahl gefragt. Also Amalie gibt es jetzt seit 2013. Also wir sind jetzt im 11. Jahr. Und ich würde sagen, pro Jahr 5 bis 6 Frauen schaffen den Ausstieg. Wir hatten 2021/22 über EU-Mittel ein finanziertes Aussteigerinnenprojekt mit 2 Personalstellen drin. Da kann man natürlich ganz anders arbeiten. Das ist eine sehr zeit- und personalintensive Arbeit, die Arbeit mit Aussteigerinnen. Und da hatten wir in den 1,5 Jahren 18 Aussteigerinnen betreut. Das Projekt geht weiter mit einer Teilfinanzierung, jetzt auf 3 Jahre. Wir hatten letztes Jahr 6 Aussteigerinnen, die kommen dazu. Ich sag mal, die Frauen, die wir vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren begleitet haben, sind nicht plötzlich weg. Die haben wir auch noch in der Beratung. Ja. Also man kann sich das nicht vorstellen als, jetzt haben wir mal ein halbes Jahr, machen wir Beratung, versuchen alles zu klären. Ja. Das ist ein langer Prozess.
Ja, also es hört sich dann doch irgendwie nach Einzelfällen an, weil viele Rahmenbedingungen noch nicht stimmen. Ja. Jetzt aus Ihrer Erfahrung heraus, Frau Schreiber, was würden Sie sagen, was brauchen Frauen, die aussteigen wollen?
Ich darf noch was dazu sagen, bevor ich auf Ihre Frage komme. Das, was du gesagt hast, und dann kommt das Innere dazu, dass die Frauen, also wenige Frauen hören auf von einem Tag auf den anderen. Die meisten, das dauert Wochen, Monate, Jahre mit Rückschlägen, Rückfällen. Weil die Frauen sich nicht zugehörig fühlen zu der in Anführungszeichen normalen Welt. Die fühlen sich zugehörig zu der, ich sage jetzt mal, Dunkelwelt. Und da erleben sie einen vermeintlichen Zusammenhalt. Und überall in der vermeintlich normalen Welt sind sie fremd. Sie wissen nicht, wie das funktioniert, wenn die Prostitutionszeit lang ist. Und sie schämen sich und sie haben immer dieses Gefühl, wenn die, mit denen ich jetzt zusammen bin, Arbeitsstelle, Kindergarten, egal wo, Ladenkasse im Supermarkt, wenn die wüssten, dass ich als Prostituierte tätig war, würden die mit mir noch sprechen? Würden die sich wegdrehen? Würden die mit Glitzerblick gucken? Also was würde ich ausgestoßen werden? Mhm. Diese Unsicherheit, die bleibt. Und das macht den Ausstieg so wahnsinnig schwierig. Und daran erkennt man auch, dass es keine Arbeit ist wie jede andere und dass der Ausdruck Sexarbeiterin ist euphemistisch, das ist schlimm. Das erkennt man an der Zeit danach. Sie hat mich gefragt, was wir brauchen?
Ja.
Also wir brauchen erstmal eine solide und robuste Gesetzgebung, dass das Kaufen von Sex unter Strafe gestellt wird. Die Sanktionen ändern den Tatbestand noch nicht, aber die Gesetzgebung hat einen normativen Charakter. Und für mich ist es immer so ein Vergleich, das, wie heißt das schöne Wort, das Züchtigungsrecht des Ehemannes über die Ehefrau, das wurde erst 1900 aufgehoben. Und das Züchtigungsrecht der Eltern für die Kinder, das wurde 2000 aufgehoben. Und heute ist es völlig klar, dass ein Mann seine Frau nicht züchtigen darf und dass die Prügelstrafe kein Erziehungsmittel ist. Das wissen heute die kleinen Kinder im Kindergarten. Das ist der normative Charakter. Und das brauchen wir jetzt auch in der Gesetzgebung. Dann braucht es wahnsinnig viel Geld für Ausstiegshilfen. Mhm. Es braucht einfach Geld. Und es braucht in der Gesellschaft eine Information, dass Prostitution nicht freiwillig ist und kein Job für jeder andere, sondern mit Geld kaschierte Gewalt. Mhm. Fertig. Es muss durchgängig sich wie so ein Paradigmenwechsel in der Gesellschaft verankern.
Es gab ja, Frau Fehrenbach, verschiedene Gesetze in Deutschland, die die Situation der Prostituierten eigentlich verbessern sollte. Zum einen das Prostitutionsgesetz im Jahr 2002. Da ging es darum, die rechtliche und soziale Lage der Prostituierten zu verbessern. Und das Prostituiertenschutzgesetz 2017. Da ging es darum, dass die Bordelle nur eine Betriebserlaubnis benötigen und Prostituierte ihre Tätigkeit anmelden müssen und regelmäßig zur Gesundheitsberatung gehen. Haben diese Gesetze irgendwas verbessert für die Frauen?
Ob sie irgendwas verbessert haben, kann ich jetzt gar nicht sagen. Mhm. Aber die Situation der Frauen ist nach wie vor sehr, sehr schwierig, so wie ich es vorhin beschrieben habe. Ja. Und wenn man Frauen hört, die schon lange ausgestiegen sind und die jetzt hören, was die Frauen jetzt alles machen in der Prostitution, dann sagen die, das hätten wir nie gemacht. Von dem her würde ich sagen, nein, es hat sich nichts verbessert für die Situation, und es gibt einfach zu viele Opfer. Ja. Und von dem her, also wir sagen, es muss sich etwas politisch ändern, und wir hoffen auf eine Gesetzesänderung. Ja.
Ich finde, es ist schlimmer geworden.
Ja.
Es ist schlimmer geworden.
Inwiefern?
Weil in der Gesellschaft sich jetzt über die über 20 Jahre so langsam etabliert, das ist, kann man doch machen. Ich kann doch ins Bordell gehen. Kann ich doch zum Junggesellenabschied, mein Sohn wird 18. Mhm. Es gibt Autoaufkleber von Bordellen. Das hat so eine gesellschaftliche Normalität, wie ich habe einen Tennisclub, ein bisschen zur Entspannung. So. Und früher, also in meiner Zeit damals, da gab es natürlich das auch alles, aber das war klar, dass es verboten ist, und das wussten auch alle. Und die Kinder, die jetzt gerade heranwachsen, die lernen genau das Falsche. Und es gibt auch mehr Frauen, dass aus allen europäischen Ländern die Frauen hier mit Busladungen und Lastwagen angekarrt werden. Das gab es nicht 1980.
Sie setzt sich so für das sogenannte nordische Modell ein, das als erstes Land in Schweden 1999 eingeführt wurde. Das besagt, dass der Kauf sexueller Dienstleistungen sanktioniert wird, aber die Prostituierten straffrei bleiben. Da gibt es unterschiedliche Studien mittlerweile, also beispielsweise eine von 2010 der schwedischen Regierung, die gesagt hat, die Straßenprostitution sei um die Hälfte zurückgegangen dadurch. Das Gesetz habe eine abschreckende Wirkung auf Freier, und die Einstellung der Bevölkerung zum Kauf sexueller Dienste habe sich verändert. Das ist ja auch das, was Sie vorher im Endeffekt sagten. Und es gibt eine weitere Untersuchung von 2016, die wiederum besagt, dass das Sexkaufverbot das soziale Stigma von Sexarbeit vergrößert habe und zu mehr polizeilichen Repressionen geführt habe gegen Prostituierte. Was halten Sie denn von solchen Untersuchungen?
Bei der ersten sage ich ja, bei der zweiten habe ich ein großes Fragezeichen. Das gesellschaftliche Stigma, ich weiß nicht, ob das noch größer werden könnte. Das ist super groß. Das haben wir heute schon. Obwohl es eine Gruppe von Menschen gibt, die rumtouren und sagen, das ist eine ganz normale Arbeit wie jede andere. Es kann in keinem Kindergartenelternabend eine Mutter sagen, ich habe in der Prostitution gearbeitet, die wird nicht gewählt als Elternvertreterin. Also das Stigma ist jetzt schon ganz groß. Und es gibt aber Untersuchungen, gerade in Schweden, dass die Bevölkerung, die überwiegende Anzahl der Bevölkerung, sieht, dass es richtig ist, dass Sexkauf kriminalisiert, also dass es verboten ist. Also diese Kriminalisierung ist wichtig. Und das ist ein Übergang. Also das nordische Modell, muss ein Übergang sein, bis irgendwann, das ist meine Utopie, ich habe die Vision, es klar wird, dass Sex und Geld nicht zusammengehören, dass es halt nicht gekauft wird.
Ja. Was ist für Sie wichtig?
Ja, ich würde auch noch sagen, ich denke, durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen in Schweden zum Beispiel gibt es viel mehr Interventionsmöglichkeiten von der Polizei. Zuhälterei ist ja bei uns auch verboten, aber es gibt kaum Möglichkeiten ranzukommen, solange die Frau nicht anzeigt. Und wenn der gesetzliche Rahmen ein anderer ist, so wie beschrieben, dann gibt es natürlich dort mehr Möglichkeiten. Also ich will sagen, Menschenhandel, Zwangsprostitution hat dort nicht mehr den Boden, den er hierzulande leider hat. Ja, wir haben ja eine ganz große Dunkelziffer von Frauen, die hier reingehandelt werden. Und wir sehen die in Mannheim auch, ja. Wir sehen die tatsächlich aus allen Erdteilen.
Ja. Sie sind auch für dieses nordische Modell und fordern auch eine staatliche Finanzierung dieser Ausstiegsprogramme.
Genau, also wir sagen auf jeden Fall, an der jetzigen Situation muss sich grundlegend etwas verändern. Und wenn man das Selbstbestimmungsrecht der Frauen wirklich möchte, dann muss es möglich sein, aus der Prostitution auszusteigen. Ja, also ein Leben ohne Gewalt zu führen. Mhm. Und hierzulande ist es zu schwierig, aufgrund vieler Hürden, ja, diesen Ausstieg zu realisieren. Also viele, viele scheitern daran, verzweifeln im Vorfeld, weil sie einfach ihnen alle Existenz entzogen wird. Und von dem her brauchen wir dringend Ausstiegsprogramme hierzulande, dringend.
Mhm. Ja. Ich finde einen Punkt noch wichtig, dass medial wird häufig verkauft, dass Frauen freiwillig der Prostitution nachgehen und die sagen das dann auch. Und das führt aber dazu, dass der unbedarfte Mann, der denkt, ich tue ja was Legales, ich kaufe mir Sex, davon ausgeht, dass die Frau, bei der er gerade Sex kauft, das auch freiwillig tut. Das ist natürlich eine Verfälschung, weil die ganzen Frauen, die mit Lastwagen angekarrt werden und die sagen ja nicht, ich werde gezwungen. Die spielen dem ja was vor. Also diese Fehlannahme, die Frau, bei der ich heute Sex kaufe, die macht das freiwillig, das muss man bedenken. Mhm. Das stimmt nicht.
Ja. Mhm. Frau Schreiber, wenn Sie heute auf die Zeit der Prostitution zurückschauen, würden Sie sagen, es gibt für Sie persönlich auch irgendwelche positiven Aspekte oder ist es für Sie einfach nur so ein dunkler Schatten in Ihrem Leben?
Also total viele positive Aspekte. Ich bin gewachsen daran. Ich freue mich, dass ich heute diesen Beruf habe, den ich habe, dass ich Menschen begleiten kann, unterstützen kann. Das ist für mich ein Geschenk, dass das geht. Und das hätte ich, glaube ich, sonst nicht. Und das hätte ich mir damals auch gewünscht.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Ich wünsche mir, dass ganz klar wird, dass Sex mit Intimität und mit Zärtlichkeit und mit Liebe zu tun hat.
Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren und so offen erzählt haben. Alles Gute weiterhin. Nein zur Prostitution, eine Aussteigerin erzählt. Das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel-TV und auf YouTube. Weitere Infos findest du unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn du Fragen, Wünsche oder Feedback hast, schreib uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.